In der Folge 4 mit dem ehemaligen England-Legionär und aktuellen Projekt 12-Trainer der Akademie Burgenland, Stefan Mayrhofer, spreche ich unter anderem über den ersten Gratulanten nach seinem Debüt in der deutschen Bundesliga, die Meisterfeier vom SK Rapid in der Saison 2007-2008 und welcher Spieler in den Nächten danach so richtig Gas gegeben hat, über die Fankultur in England und den Tag, als er ein Busserl von einem Millwall-Fan bekam und über seine Zeit beim Kremser Sportclub als Spielertrainer. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Kowals Podcast, die Drittliga-Akustik. Heute gegenüber sitzt Stefan Mayrhofer, auch Major genannt, sitzen hier im Büro in der Fußballakademie in Burgenland. Danke dir auf jeden Fall fürs Zeitnehmen, Major.
Danke fürs Rauskommen, danke für die Einladung, freue mich auf das Gespräch.
Bin froh, dass wir es noch geschafft haben, bevor es in der Familie Mayrhofer Nachwuchs gibt.
Richtig, richtig.
Aber ich will nicht zu viel verraten, Stefan. Bitte stelle ich den Zuhörern kurz vor, wo bist du her, wo bist du aufgewachsen, ein paar private Einblicke bitte.
Ja, also mein Name ist Stefan Mayrhofer, werde im Sommer 42, also ich bin ein 82er Jahrgang, bin am 16. August 82 in Wien geboren, in der Nähe von Wien aufgewachsen, in Gablitz. Meine Eltern, wir haben dort ein Gasthaus gehabt, bin dann in die Volksschule gegangen, dann Dominikanerinnen in die Hauptschule, habe dann eine Lehre absolviert, bin gelernter Koch und Restaurantfachmann. Ja, und die Liebe zum Fußball war immer schon stark in mir und hat mich dann irgendwann einmal im Jahr 2005 nach München getrieben, nach Stationen in der Landesliga, Tulln, Wiener Regionalliga und Langenrohr Landesliga, habe ich dann alles auf eine Karte gesetzt und bin nach München. Und ja, dann war ich 18 Jahre im bezahlten Fußball tätig, sehr, sehr viele Stationen gehabt, war Nationalspieler, österreichischer Meister, Torschützenkönig geworden. Ja, und jetzt bin ich nach Stationen Krems, Spielertrainer, hier jetzt in der Akademie seit letztem Jahr im Sommer, seit 2023 und macht mir extrem viel Spaß, die Arbeit mit den Kids. Aber ich bin seit eineinhalb Wochen aufgenommen worden in den Pro-Lizenzkurs, der im Sommer startet. Das ist mein Ziel. Ich möchte als Trainer in dem Profibereich im Herrenfußball früher oder später mal täglich arbeiten und das ist mein Ziel.
Major, das hast du schon angesprochen, deine Stationen oder ein paar Stationen schon aufgezählt. Bei meinem Podcast, Major, geht es ja um den, geht's ja bei dem Podcast um interessante Charaktere in der Regionalliga Ost. Auch wenn du großes weit oben gespielt hast, zählst du da sicher dazu. Deshalb danke dir, dass du dir Zeit nimmst. Aber Sprung zurück in die späten 80er, früher 90er Jahre. Angefangen zum Kicken hast du unweit deiner Heimatgemeinde in Mauerbach.
Gablitz-Mauerbach Spielgemeinschaft,
ja. Okay. Von dort dann nach Tulln. Dort warst du dann das erste Mal im Erwachsenenfußball. Hast auch viel Tore gemacht. Und jetzt übergebe ich dir wieder das Zepter, Major. Denn dann kommt der Wechsel nach einem Jahr zu Wiener. Ja, lass deinen Gedanken bitte freien Lauf. Wieso es dann nur ein Jahr geworden ist bei der Wiener schlussendlich?
Es war damals Regionalliga. Die wollten unbedingt wieder aufsteigen in die zweite Liga. Haben so Halbprofi-Betrieb gehabt. Gaga Kurtl damals war Trainer. Ich habe natürlich im Betrieb meiner Eltern weiterhin das Zepter geschmissen als Junior-Chef, habe meinen Eltern da sehr, sehr viel Arbeit abgenommen, aber habe natürlich auch die Möglichkeit gehabt, das ein oder andere Spiel dann einfach auch dort, auch wenn einmal am Wochenende Spiel war, zu spielen. Donnerstag, Freitag war Ruhetag. Die Wiener hat meistens die Heimspiele am Freitag am Abend gespielt, oder viele, das ist mir entgegengekommen, das hat gepasst. Aber ich bin halt nie so wirklich so zum Zug gekommen. Ich war halt einfach sehr ehrgeizig und wollte einfach Woche für Woche spielen und habe das am Schluss bei Tulln einfach gehabt, habe die Tore gemacht in der Landesliga und dann dachte ich, ja, Regionalliga, über einen Bekannten habe ich da ein Probetraining gemacht. Nach dem Probetraining haben sie gesagt, okay, gut, passt, verdient habe ich nichts. Der Weg nach Wien in 19. Auf die hohe Warte war immer Wahnsinn, oder im zweiten Bezirk, wenn man beim Happelstadion noch trainiert. War aber eine tolle Erfahrung für mich damals schon in jungen Jahren und war halt irrsinnig schwer neben meinem Berufsleben. Meine damalige Freundin ist aus Tulln gekommen, deswegen habe ich dann nach einem Jahr die Regionalliga wieder verlassen und bin dann nach Langenrohr. Aber das Jahr bei der Wiener war schon eine coole Zeit und allgemein, deswegen habe ich da auch zugestimmt. Erstens, weil du nett sympathisch angefragt hast und die Regionalliga Ost ist eine ganz spezielle Liga, wo ich einfach sage, die hat tolle Charakteren, tolle Vereine und sein Flair. Und dieses Flair hat die Regionalliga Ost und das bin ich froh, dass ich da auch zwei Jahre gespielt habe. Oder ein Jahr Spieler und ein Jahr Spielertrainer. Aber Regionalliga Ost ist schon was Feines. Und ich glaube für Österreich eine der besten Ligen. Also wir haben natürlich nur zwei Profiligen mit der Bundesliga und mit der zweiten Liga. Und dann ist für mich die Regionalliga Ost schon die Liga, wo ich sage, in Österreich, da sind die stärksten Spieler und stärksten Mannschaften vertreten.
Du hast schon sehr viel vorweggenommen. Nachher kam Langenrohr, war die nächste Station. Da hast du dann auch im ersten Pflichtspiel gleich getroffen gegen Adaga. Fun Fact am Rande, ist jetzt der heurige Aufsteiger gewesen in die Regionalliga Ost von der Landesliga. Hast gleich voll eingeschlagen. Weißt du, wie viel Tore du gemacht hast in der ersten Saison?
In der ersten Saison habe ich nur 12 oder 14 gemacht.
Und 25 Spielen in der ersten Landesliga hast du in der zweiten Saison 16 Mal getroffen.
Okay.
In 25 Spielen. Sind beachtliche Zahlen auch für die
Landesliga. Ich hätte sogar 17 im Kopf gehabt, aber dann waren es nur 16. Du wirst das besser wissen. Gut, gut.
Amecha, erklär den Zuhörern bitte, wie man es schafft, aus der ersten Landesliga direkt in die zweite Mannschaft des FC Bayern München zu kommen. Also das ist ja für viele heutzutage unerklärlich, auch für mich. Die Zeit damals war vielleicht eine andere.
Ja, vorher schon erwähnt, ich bin ein gelernter Koch und Restaurantfachmann, habe im Betrieb meiner Eltern gearbeitet und dann war halt irgendwann mal die Entscheidung von meinen Eltern so, jetzt entweder Fußball oder den Betrieb einfach übernehmen. Und ich wollte dann einfach unbedingt Fußballer werden, habe dann damals alles auf eine Karte gesetzt, habe einen ehemaligen Trainer von mir kontaktiert, den ich in der Jugend gehabt habe in Tulln, Erich Hausmann. Der war damals Akademietrainer in der Akademie St. Pölten. Und von der Akademie St. Pölten ist gerade ein Spieler, Daniel Sikorski, nach München gewechselt. Der hat mir dann die Kontaktdaten von dem Berater gegeben. Und der Berater hat dann mir ein Probetraining organisiert bei Bayern München 2, weil er gewusst hat, Hermann Gerland sucht einen großen Stürmer. Und natürlich, ich mit meinen 2,2 Meter habe da gut reingepasst, obwohl er natürlich auch gesagt hat, du kommst aus der Landesliga und wie bist du körperlich benannt? Und ich habe dann damals gesagt, du, ich bin körperlich, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Niveau. Ich nehme keine Drogen, ich trinke keinen Alkohol, habe jetzt keine Freundin, ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen. Ich möchte einfach diese Chance nutzen und Fußballer werden und im Profibereich Fußball spielen. Und dann bin ich da nach München gefahren. Am ersten Tag, wie ich dort in der Kabine gesessen bin, ich habe das eh schon ein paar Mal irgendwo auch erwähnt und erzählt. Hermann Gerland, der Trainer, Werner Kern kommen rein, direkt daneben Gerd Müller, der Bomber der Nation. Und dann sind wir halt so, neben mir ist Thorsten Fink gesessen, der war damals Kapitän von der zweiten Mannschaft. Und dann hat Hermann Gerland gleich so gesagt, Werner Kern, wir haben ein paar Probespieler heute hier, ein paar aus Frankreich. Dann haben wir noch jemanden hier aus Österreich, Stefan Mayhofer. Und da hat dann Hermann Gerland so dazwischen reingeschnitten und sagt, wo kommst du her, Österreich? Vierte Liga? Kannst du überhaupt die Schuhe binden? Boah, und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ey. Was attackierte mich der jetzt auf einmal? Aber das hat mich auch damals wieder motiviert und da hat man gedacht, dem möchte ich es jetzt zeigen. Ich möchte ihm zeigen, dass ich mir nicht nur die Schuhe binden kann, sondern auch ein Kicker bin. Und war halt einfach körperlich wirklich zu dem Zeitpunkt auf einem sehr, sehr guten Niveau. Bin nebenbei auch immer wieder laufen gegangen, habe mit meinem Vater ein Holz gehackt daheim und. Also ich war körperlich gut benannt, obwohl ich damals nur 92 Kilo auf die Waage gebracht habe. In meiner Profisaison dann jetzt so die letzten Jahre habe ich immer so mein Kampfgewicht gehabt von 100, 102 Kilo, das war meins. Durch die Muskelmasse, die ich dann einfach aufgebaut habe, durch das professionelle Arbeiten. Aber damals war ich auch schon gut in Schuss und habe, wie gesagt, zur richtigen Zeit war ich am richtigen Ort und habe dann einfach auch einen Förderer gehabt mit Hermann Gerland, der in mir was gesehen hat. Und das war einfach eins der schönsten Momente damals, wo er dann zu mir gesagt hat, nach dem Trainingslager, du darfst morgen im Büro bei Werner Kern einen Vertrag unterschreiben. Und mein Ziel, Profifußball, ist dadurch dann wirklich in Erfüllung gegangen.
Wie schon erwähnt, dein Förderer Hermann Gerland. Wie deine Karriere weitergegangen wäre, ohne diesen Schritt zu wagen, nach München zu fahren. Ich kann heute sagen, und du kannst heute sagen, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Korrigiere mich, wenn es nicht so ist.
Ich habe alles auf eine Karte gesetzt und wenn es dort nicht geklappt hätte, hätte ich meine Fußballschuhe an den Nagel hängen müssen, weil ich dann den Betrieb meiner Eltern übernehmen habe müssen. Und dann wäre der Fußball für mich leider gestorben gewesen. Und das wäre einfach dann, wäre wahrscheinlich ein Teil von mir dann auch verstorben. Weil ich glaube, jeder, der mich jetzt auch die letzten Jahre gesehen hat, wie ich im Fußball bin, mit was für einer Leidenschaft ich dabei bin und was ich alles auch erreicht habe, nur durch diesen Willen, durch diese Motivation, durch dieses Unbändige. Ich weiß, wie hart es ist, im normalen Berufsleben sein Geld zu verdienen. Und deswegen habe ich einfach diese Leidenschaft und mein Herz immer am Platz liegen lassen, weil ich einfach so viel Freude und Spaß im Fußball einfach immer gehabt habe und jetzt auch noch habe, auch als Trainer, dass diese Liebe zum Fußball nie erlischen wird und ich hoffe, dass ich noch viele Jahre im Fußball weiterhin arbeiten kann und darf.
Gibt es ja auch Vorträge, wie ich gesehen habe, über Selbstbewusstsein, warst du auch in Schattendorf, den mich dort eingeladen.
Richtig.
Dann bei den Bayern in der Regionalliga-Mannschaft hast du auch mehr als 20 Tore gemacht in 42 Spielen.
42 Spiele, 21 Tore.
21 Tore. Dann kam der nächste Step in die zweite Bundesliga zu Koblenz. Der Wechsel in die zweite Liga, sicher der nächste Step für dich gewesen, aber war für dich auch das Ziel, wie du bei Bayern warst in der zweiten Mannschaft, vielleicht nach oben zu attackieren?
Ja, ich habe in jedem Training Gas gegeben, weil wir haben den Trainingsplatz gehabt, wir haben um 9:30 trainiert und direkt neben uns, da war nur ein einfacher Zaun, musst du auch schon was können, haben die Profis trainiert. Und das war oft, dass dann der Felix Mager zum Zaun gekommen ist und zum Hermann rübergegangen ist und gesagt hat, hey, brauche einen Innenverteidiger, brauche einen Mittelfeldspieler, brauche einen Stürmer. Und mein Ziel war es, ich möchte irgendwann einmal da drüben mittrainieren mit den Profis. Und haben wir das dann im Sommer 2006 auch erfüllt. Da waren viele bei der Weltmeisterschaft von Nationalspielern und dann haben die einfach ein paar Spieler gebraucht. Und dann war ich mit zwei anderen Spielern von der Amateurmannschaft, die mit auf Trainingslager fahren haben können und dürfen. Und da habe ich einen guten Eindruck hinterlassen. Und dann habe ich wirklich 16 Monate, nachdem ich in der Landesliga aufgehört habe, bei den Bayern aufgeschlagen, habe ich 16 Monate später mein erstes Spiel in der Bundesliga gemacht für Bayern München im Heimspiel gegen Frankfurt. Und das war ein Riesenerlebnis von 69.000 Zuschauern, eingewechselt worden für Claudio Pizarro, auch wenn es nur 3-4 Minuten waren. Der Erste, der mich gratuliert hat zu meinem Bundesligaspiel, war Oliver Kahn. Und das werde ich nie vergessen. Der von 69.000 Zuschauern Platz zu mir gekommen, hat mir gratuliert. Und natürlich habe ich gewusst, ich werde jetzt eingewechselt, das ist mein erstes Spiel. Aber er hat das dann so in diese Worte gefasst und hat gesagt, hey, ich gratuliere zum ersten Bundesligaspiel. Und ich habe mein erstes Bundesligaspiel für Bayern München gemacht. Und das war einfach ein unglaubliches Erlebnis.
Insgesamt waren es dann 72 Zweitligaspiele, 17 Scorerpunkte. Mhm. Unter anderem noch bei Duisburg, Greuther Fürth, der erste FC Köln und Würzburger Kickers dann am Ende deiner Karriere. Nach Koblenz kam Greuther Fürth und danach im Winter 2008 mit 25 Jahren kam der Wechsel zu Rapid. War der Schritt wieder zurückzukehren nach Österreich bewusst gewählt oder gab es dann schlussendlich auch vielleicht keine andere Möglichkeit?
Nein, ich hätte ja in Fürth verbleiben können, habe halt gewusst, damals nach einem Gespräch mit Bruno Labbadia, also ich habe den Anruf aus Hütteldorf bekommen, dass sie mich gerne verpflichten würden, haben wir das dann durch die angeschaut, Tabelle hin und her. 2008 war die Heim-EM in Österreich und das war einfach mein Ziel, deswegen bin ich auch damals schon nach Koblenz gewechselt, dann zu Greuther Fürth, ich wollte halt in der zweiten Liga im Profibereich spielen. Weil die Bayern wollten mich halt unbedingt behalten für die zweite Mannschaft, weil damals auch der Weg war von der Regionalliga.
Das war damals noch Regionalliga.
Regionalliga und dann ist gekommen diese eingleisige dritte Liga. Und da hast du dich als Regionalligamannschaft unter den Top 7 platzieren müssen, damit du in die dritte Liga kommst. Und da wollten sie mich halt unbedingt haben, weil ich Kapitän war, wichtiger Teil, viele Tore gemacht habe. Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt noch ein Jahr in der Regionalliga spiele, ich muss einfach wirklich in den Profibereich und mich dort zeigen und beweisen, damit ich halt einfach bei der Euro dabei bin. Das war halt schon damals 2007 im Frühjahr meine Aussage, deswegen bin ich nach Koblenz, dann zu Fürth, verletzt, nicht so zum Zug gekommen, Anruf aus Wien gekommen, sagt, okay, ich ziehe das jetzt durch, auf viel Geld verzichtet damals schon, zweite Liga habe ich wesentlich besser verdient wie bei Rapid, aber ich habe gewusst, wenn ich daheim bin bei der Familie, Rapid, ein oder zwei Punkte hinter Salzburg, wir können angreifen, wir können vielleicht wirklich um einen Titel mitspielen und wenn ich daheim spiele und Tore mache, dann bin ich vielleicht auch interessant für die Nationalmannschaft. Ja, und da ist fast alles aufgegangen.
Im Endeffekt hast du dann alles richtig gemacht. Du hast einen erheblichen Anteil, dass ihr dann Meister geworden seid in der Saison, wo du gekommen bist.
Ja, genau. Letzter Meistertitel von Rapid.
Genau, letzter Meistertitel von Rapid. Habt ihr dann gefeiert, apropos Feiermajor. Ich weiß nicht, ob du die Frage schon weggestellt hast. ich war zu dieser Zeit gerade in der U8 und natürlich ganz großer Rapidler. Mhm. Habe alle Spieler kannt mit den Rückennummern und was dazugehört.
Welche Rückennummer habe ich gehabt?
Boah, habe ich gekannt.
Ach so, okay,
schon. Habe ich gekannt. Okay, passt. wir waren die größte Rampensau im Team. Und wo habt ihr den nächsten Tag gefeiert? Ich glaube, zu dieser Zeit noch, damals bekannt war Club Couture, Nachtschicht, Estate Empire, Foga, bis heute noch da.
Passage.
Wie haben die nächsten Tage ausgeschaut, Mensch?
Wir haben damals... der Tober, Andi, hat da irgendwie immer irgendwas organisiert und hat immer irgendwie alle Leute gekannt und wir waren einmal im U4, da waren nur für uns offen und für die Fans, da war sonst niemand anderer drinnen. Dann haben wir halt natürlich auch in der Passage gefeiert, Foga, also ich glaube, da war irgendwie, wir waren überall verteilt in Wien. Also da waren wir wirklich ein paar Tage wirklich brav am Feiern, haben Gas gegeben. Aber natürlich auch hinblickend mit der EM haben wir halt dann auch wieder brav trainiert, Gas gegeben. Und dann eigentlich wirklich nicht so. Also ich habe das eine oder andere ein bisschen auslassen. Aber die erste oder zweite Feier, die war schon, boah, War schon wirklich geil. Also es war mein erster Titel auch. Und mit den Jungs damals hat richtig Spaß gemacht, kann mich noch erinnern, da, weil da so ein Wasserglas auch steht. Mika Häkkinen, keine Ahnung, 4 Uhr in der Passage, Tanzfläche und ich so, boah, geil, Glas Wasser, komm, gib mir einen Schluck. Der hat den Wodka pur gesoffen. Also der Finne
Der
war
Finne.
unglaublich, der Finne war unglaublich.
Also man kann sagen, Markus Häkkinen hat sicher auch einen Putz gehabt.
Ja, definitiv.
Ich glaube, dass da noch andere gegeben hat.
Ja,
Ja, belassen wir es dabei.
es war, vielleicht haben, da hat die einen oder anderen schon gewusst, dass wir eine lange Zeit nicht der Fall sind, dass Rapid einen Titel feiert, deswegen haben wir so extrem gefeiert, aber nein, es war gebührt einfach, weil wir wirklich auch nach diesen Spielen, die wir im Frühjahr abgeliefert haben, ein unglaubliches Frühjahr war. Deswegen haben wir, glaube ich, auch zu Recht die Korken knallen lassen.
Du hast es gesagt. In dieser Saison gab es ja noch einige Siege zum Feiern, sonst war es nicht Meister geworden. Auch das 0-7 gegen Red Bull Salzburg in Waldsitzenheim. Ich glaube, kurz vor Ostern, wenn mich nicht alles täuscht, am
Ostersonntag.
Ostersonntag. Ich war damals im Stadion nämlich, weil mein Opa aus Salzburg ist. Zur Halbzeit war mein Opa dann weg. Ja, ich bin ohne Spaß jetzt. Ich bin bei jedem Tor aufgesprungen, habe die Rapid-Stadion angehabt, weil es doch noch ein bisschen frisch war.
Wo bist du gesessen im
Am
Stadion?
Familiensektor.
Familiensektor,
Er hat mich
okay.
dort brutal beliebt gemacht.
Ja.
Unfassbar. Was mich interessiert, wie hat es aber im Bus heim dann ausgeschaut? Ich kann mir vorstellen, euch war noch nicht ganz bewusst, was da Augenblicke vorher passiert ist.
Also auf der Heimfahrt haben wir von unserem Pressesprecher damals, Sharif Shukri, eine DVD bekommen. Wir haben die DVD von dem Spiel eingelegt und haben die Heimfahrt das Spiel nochmal geschaut. Ja, es war unglaublich, weil wir es dann selber auch dann alles irgendwie so realisieren wollten. Ist es wirklich jetzt passiert? Haben wir 7-0 gewonnen? Unglaublicher Tag. Und ja, ist in die Geschichtsbücher.
Wir müssen weitermachen, Mensch, weil sonst wären wir
Ja,
nicht fertig.
klar.
Den Maskenjubel zu der Zeit, wollen wir nicht näher darauf eingehen, war auch legendär.
War 4 Tage vorher das Derby. Und am Dienstag oder am Mittwoch haben wir, ich glaube Mittwoch am Abend haben wir gespielt im Hütteldorf gegen die Austria, Derby. Und da habe ich noch mit der Maske gespielt, weil ich mir eben 2 Spieltage vorher, 1 Spieltag vorher die Nase gebrochen
Okay.
habe. Ja, und dann bin ich das Phantom von Hütteldorf geworden. So, 2 Tore im Derby, war der letzte Spieler nach deren Savicevic, der 2 Tore in einem Derby erzielt hat. Und das war dann, glaube ich, so richtig die Geburtsstunde vom Stefan Mayrhofer im österreichischen Fußball.
Das Lustige danach, die nächsten Trainings, wenn man ja jeder, der Tor geschossen hat, die nächsten Trainings, hat den Jubel gemacht, die sitzen leider jetzt nicht. Aber der Mädchen hat sich ja dann mit der Handfläche übers Gesicht gegriffen und hat die Maske imitiert.
Richtig.
Ja, Mädchen, ein Datum. 20.08.2008.
Es war mein erstes Länderspiel in Nizza gegen Italien 2-2.
Minute 65, Janko wird ausgewechselt, Stefan Mayhofer kommt in die Partie. Bitte nimm uns mit in deine Gefühlslage.
2006 ist Italien Weltmeister geworden in Deutschland und ich war damals in München sesshaft und habe das einfach auch extrem verfolgt und dann mein erstes Länderspiel gegen einen amtierenden Weltmeister zu machen. In Nizza vor, keine Ahnung, ein paar tausend Zuschauer, war aber trotzdem mein erstes Länderspiel für Österreich und habe 25 Minuten bekommen damals und war einfach ein tolles Erlebnis, endlich für mein Land auflaufen zu dürfen, die Hymne vorher zu hören, den Adler auf der Brust zu haben und ein wirklich schönes Erlebnis und 2-2 gegen einen Weltmeister, das kann man so mitnehmen.
In der Quali dann für die WM 2010 hast dann gegen Ferreira dein einziges Länderspieltor gemacht.
Richtig.
Dann ein bisschen später gab es dann noch ein Länderspiel in Belgien. 4 zu 4.
Ja.
ich glaube, du weißt, was kommt. Ja. Nach dem Match hüpfst du über die Bande zwischen Pariasek und Praske, wenn mich nicht alles täuscht. Und
Richtig.
bläst ins Mikro eigentlich. Das ist Fußball für Österreich. Mensch, was hat dich da geritten, wenn ich fragen darf?
Ich kenne den Rainer Pariasek noch vom Gasthaus meiner Eltern, da habe ich ihn bedient mit seiner Frau, mit seinen Kindern, habe seinen Sohn damals auch Angel bastelt. Herbert Prohaska ist mit uns immer im Flieger auch mitgeflogen und den habe ich ein Interview gehabt, damals in Klosterneuburg irgendwo und das Erste, was er zu mir gesagt hat, wie ich ihn begrüßt habe, Herr Prohaska, sagt er, der Herr Prohaska ist mein Vater, ich bin der Herbert und einfach von dem Moment an einfach ein unglaublicher, sympathischer Mensch, der immer mit dem man plaudern hat können, einen Schmäh gehabt hat. Und im Flieger ist er herkommen, abklatscht, wie geht's, was plaudert und top. Und erste Halbzeit Riesenschance gewesen, Arnautović. Und da muss man eigentlich rüberlegen, welch blank vom Tor, ob ich ihn dann mache oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich hätte, glaube ich, einen besseren Prozentsatz gehabt, wie er. Und er hat dann einfach drüber geschossen und dem an Tor ist gestanden, der Rainer und der Schneckerl. Und die haben nur Zeit, der muss da den Ball spielen. Und deswegen habe ich gewusst, dass die dort stehen. Und nach dem Spiel bin ich dann einfach rübergesprungen und Freunde dann haben eben mal zu mir gesagt, hey, stell dir vor, du bleibst bei der Bande hängen. Weil jeder andere nach 94 Minuten kommt da nicht drüber über die Bande und räumt die dort voll ab live im Fernsehen. Gell? Also das wäre auch geil gewesen. Aber ich habe es halt über die Bande geschafft und habe halt meine Emotionen freien Lauf lassen. Und dass das dann so viral geht, ja, heute glaube ich, wäre es noch viraler wie damals.
Ja, im Laufe der Entwicklung, glaube ich, wird's immer, ja, kommt das immer öfter vor, dass Sachen wieder aufkommen. War ja auch vor kurzem wieder in der Zeitung, glaube ich, habe ich es gelesen. Nochmal kurz zu Rapid-Chef. Bewerbsübergreifend waren es bei Rapid 60 Spiele. Mhm. Weißt du, wie viele Scorerpunkte das waren?
45.
51 Scorerpunkte.
51, boah.
38 Tore, 13 Assists. Du hast dann den nächsten Schritt gewagt auf die Insel, nach England. Hast dort neunmal in der Premier League gespielt, ein Tor gemacht. Mhm. Hauptsächlich aber in der Championship gespielt, das ist die zweithöchste Spielklasse.
Ja.
Dort in 24 Spielen 5 Scorerpunkte gemacht. Erzähl uns bitte ein wenig über die Zeit bei Wolverhampton und was es mit der Leihe zu Bristol City auf sich gehabt hat, weil das war ja gerade mal ein Monat.
Ein Monat, ja. Das ist in England so, aber also es war immer mein Ziel und mein Traum, in England irgendwann Fußball zu spielen und diesen Traum habe ich mir selbst erfüllt. Es hat vor mir nicht viele Spieler gegeben, die direkt von der österreichischen Bundesliga in die Premier League gewechselt sind. Ja, es war einfach eine wirklich sehr spezielle Zeit, sehr aufregend, sehr, sehr lehrreich für mich als Mensch, als Person, auch als Fußballer. Aber es hat halt einfach nicht so funktioniert. Der irische Trainer hat halt einfach mehr in seinen irischen und englischen Spieler gesetzt, wie jetzt auf dem langen Österreicher. Hab nie die Chance gehabt, so wirklich mal 5, 6 Spiele am Stück, 90 Minuten zu spielen und zu zeigen, was ich kann. Ich habe zweimal im Old Trafford gespielt, vor ausverkauftem Haus. Einmal 1-0 verloren, einmal 3-0. War einfach genial. Hab dann im Frühjahr eine Leisten-OP, habe eine weiche Leiste gehabt, eine OP gehabt und habe halt danach nie wirklich wieder in den Kader gefunden. Und dann ist mir halt vom Verein so, ob ich nicht einen Monat verleihen lassen möchte. Das ist in England so, dass okay. Du dich einfach einen Monat verleihen ist lassen kannst. Ja, du kannst dich von einem Premier League-Verein einen Monat in einen Championship-Club ausleihen lassen. Ob das dann 4 oder 5 Spiele sind, ist wurscht. Einen Monat bist du dort. Ja, und das habe ich einfach gemacht. Hat dann einfach nicht so funktioniert. Nach dem ersten Spiel, wie ich dort war, hat es eine Schlägerei gegeben in der Halbzeit mit einem Trainer und einem Spieler. Also ganz crazy und verrückt war das. Und dann ist ein neuer Trainer gekommen, der wollte sich natürlich beweisen und zeigen und hat dann einfach gesagt, er baut auf die Spieler, die halt einfach länger da sind wie ein Leihspieler. Deswegen war es dann für mich auch schwierig. Aber ich habe bei einem Heimspiel von Bristol, ich glaube gegen Nottingham oder gegen Newcastle, die über den Aufstieg damals mitgespielt haben, die Dormann-Handschuhe anzogen für 10, 12 Minuten. Also der Spieler verletzt, also der Dormann hat sich verletzt und wir haben schon dreimal gewechselt gehabt. Und ich war halt eben kurz vorher eingewechselt worden und habe gewusst, als Stürmer kriege ich jetzt nicht mehr viel Bälle, wenn wir jetzt am weniger sind. Deswegen stellst du dich hinten rein und Clean Sheet. Wir haben 0-0 gespielt und deswegen war das auch nochmal eine geile Geschichte für mich.
Dann nach deiner ersten Zeit in England bist du dann nach Deutschland gegangen, kam der Wechsel nach Duisburg.
Ja.
In dem Jahr, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, hast du gleich im DFB-Pokalfinale gespielt oder warst du im Finale vom DFB-Pokal?
Wir waren im Finale. Ich habe auf dem Weg dorthin sehr viele und wichtige Tore gemacht, habe aber dann im Finale leider nicht spielen können gegen Schalke, weil okay. Ich mir 6 Wochen davor die Mittelfußknochen gebrochen habe.
Vielleicht, wenn du gespielt hättest.
Hätte man nicht verloren.
Hättest du gewonnen, wollte ich sagen.
Hätte man gewonnen,
ja. Okay. Dann fing die Zeit an bei Red Bull Salzburg 2011 im August. 1,5 Jahre warst du dort. Mhm. Gleich einmal Torschützenkönig geholt. Und Doublesieger mit Red Bull Salzburg geworden.
Erste Double-Cold in der Vereinsgeschichte.
Side-Fact am Rande. ja, das Jahr ist sicher auch einer deiner Höhepunkte in deiner Karriere, traue ich mich zu behaupten.
Ja, Cup-Sieg und Meister, Torschützenkönig, Topscorer habe ich in reiner Pariersek auch noch gelernt und erklärt, was es ist. Also in dem Jahr ist einfach wirklich sportlich sehr, sehr viel aufgegangen für mich und war mit Sicherheit eines der erfolgreichsten Jahre im Fußball für mich.
Wie bei den Folgen zuvor, kommen wir zu 2 Fragen. 18 Vereine waren es im Erwachsenenfußball, wenn ich die Bayern München Amateure dazu zähle.
Ja.
Laut meiner Rechnung müssen das ungefähr, schlag mich dort, 600 bis 650 Mitspieler gewesen sein. Die Rechnung hat ergeben 580, deshalb plus minus 600, 650. Welchen davon, Major, kannst du rauspicken, wo du sagst, der war besser als alle anderen?
Sebastian Deißler. Er hat leider aufgehört, aber er hat bei uns mittrainiert, bei den Amateuren damals bei Bayern. War mit Abstand für mich einer der, wenn ich, wie gesagt, der beste Fußballer, mit dem ich spielen habe dürfen. Mehmet Scholl war damals auch dabei, aber war am Ende seiner Karriere. Aber Sebastian Deißler, trotz seiner nicht 100% Einsatzfähigkeit, die er am Training auf den Platz bringen hat können. Also Hermann Gernand hat damals zu uns gesagt, passt auf sein Knie, geht's nicht voll in den Zweikampf rein, lasst ihn spielen. Der hat vielleicht 65, 70, vielleicht 75% gehabt. Also er war nicht bei 100%, deswegen hat er bei uns mittrainiert. Unglaublich. Wirklich unglaublich.
Im Nationalteam hast du auch mörderische Mitspieler gehabt, aber Sebastian Deißler hast du jetzt herausgepickt. Im Gegensatz dazu, welcher Gegenspieler, Stefan, hat dich vor den meisten Problemen gestellt? Du bist der Stürmer. Vielleicht nennst du uns einen Innenverteidiger, der, wo du gesagt hast, bumm, also unbezwingbar ist für dich sowieso keiner. Ne? Aber
also du sagst, ich habe im Training gegen Daniel van Beuten und Lucio bei Bayern trainieren dürfen und spielen dürfen im Training. Lucio war eine Drecksau, eine Maschine, der wollte einfach auch im Training alles zerstören und gewinnen. Also das hat wehgetan, gegen ihn zu spielen. Auf Match-Niveau, Länderspiel und in der Liga neben Jana Vidic, damals Manchester United und serbischer Nationalspieler, Katastrophe. Also der hat dir wehgetan. Ich habe ihn auch wehgetan in Serbien unten, da hat er sich Halbzeit auswechseln lassen. Dann aber, wie ich auf der Insel war, Old Trafford, habe ich wenig Land gehabt, wirklich. Also der hat alles weggekrätscht und weggeköpft und die Ellbogen und die Knie und das hat wehgetan. Aber eine Vereinslegende bei Manchester, ich glaube, der ist auch ein- oder zweimal Spieler der Saison geworden als Verteidiger in England. Also das hat, gegen den hat es wirklich wehgetan.
Danach kam Köln nach Salzburg. Dann nochmal ein Abstecher nach Millwall. Kurz noch mitgenommen. Dann dazwischen kurz zu Wiener Neustadt und dann wieder zurück zu Millwall. Mhm. Millwall auch bekannt für eine Top-Fankultur in England, aber generell geht es eigentlich recht gesittet zu auf den Rängen. Aber ich glaube, auf den Straßen geht es hier und da doch noch zur Sache, sprich in den Pubs und kenne die ganzen Geschichten. Kannst du uns davon einmal eigenes berichten? Vielleicht hast du selbst was mitgekriegt.
Ja, so, ja, du fährst zu den Spielen, du hörst die Gesänge, wir sind natürlich auch das ein oder andere Spiel von London aus, dann die Reise mit dem Zug angetreten und dann hast du halt auch gegnerische Fans da, vielleicht auf dem Bahnhof oder danach oder davor, so Handgreiflichkeiten oder solche Sachen hat es nie gegeben. Das war immer respektvoller Umgang von den Fans her, Sprechchöre und so solche Sachen hörst du dann einfach, ja, ist okay, aber die Geistergeschichte, die für mich einfach Millwall immer wieder in Erinnerung bleibt, ist, dass wir im Heimspiel den Nichtabstieg geschafft haben und mein Vater und ein guter Bekannter der Familie waren im Stadion und die haben dann nachher unten beim Players Entrance gewartet auf mich und dann bin ich runter und dann hat mich ein Fan gesehen und der hat vielleicht gehabt, keine Ahnung, 130 Kilo, war fast so groß wie ich, Glatze, komplett tätowiert im Gesicht, auch über die Glatze hinten. Der hat mich da abbusselt und dann einfach gesagt, wie dankbar er ist, dass wir die Liga gehalten haben, weil der Verein ist für ihn alles. Und dann, weil mein Vater halt so daneben gestanden ist, hat er gesagt, wer ist er? Und sage, ja, mein Vater gleich umarmt und auch ein Bussel geben und wie dankbar er nicht ist, dass ich als Sohn das Spiel und alles gegeben habe und wie ich mich reingehaut habe. Also die Fans, die lieben ihren Verein einfach extrem. Das ist in England anders wie in anderen Ländern, wo ich gespielt habe. Also ich habe gespielt in Deutschland, Österreich, Schweiz, Slowakei. Aber der englische Fußball und der englische Fan ganz speziell.
Wahrscheinlich auch wird es jetzt so sein in den Stadien in England, weil wenn man sich da irgendwas erlaubt, gibt es ja richtig hohe Strafen, wird wahrscheinlich keiner mehr Stadion von innen sehen.
Richtig.
Bei dem zweiten Mal bei Millwall seid ihr dann abgestiegen, du aber nicht viel gespielt. Dann bist du im Winter 2016 in die Slowakei gewechselt, wo du erneut Meister und Cupsieger geworden bist. Schilder uns ein paar Sätzen, deine Eindrücke aus dieser Zeit in der Slowakei.
Das war ganz speziell. Hab dann nach dem Abstieg Millwall nicht das richtige Angebot auch gehabt und ich wollte einfach irgendwo mal mitspielen, wo ich einfach sage, ich möchte wieder vielleicht um einen Titel mitspielen. Und dann habe ich über eine Agentur Trenčín bekommen, wo ich einfach sage, okay, das ist zwei Stunden von Wien weg. Die spielen da aber um einen Titel mit, sind letztes Jahr Meister und Cupsieger geworden, bieten da Slovan Bratislava einfach Paroli, haben einen guten Kader, aber haben einen großen Stürmer verkauft, gerade nach Belgien. Also ja, schaue ich mir das mal an. Ich hätte es mal vorher genauer anschauen sollen. Ich habe nämlich leider den Vertrag unterschrieben, dann habe ich erst die Trainingsbedingungen gesehen. Also die waren damals katastrophal. Wir haben immer irgendwo trainiert und Kunstrasen im Stadion war okay, aber alles andere war, also wirklich Slowakei halt. Und trotzdem, sportlich war es in Ordnung. Meister und Cupsieger geworden. Im Pokalfinale dann eingewechselt worden gegen Slovan Bratislava im Stadion von Spartak Trnava. Geiles Stadion, das war echt cool. Haben wir dann 3-1 gewonnen. Also ich bin reingekommen bei 0-1. Dann habe ich es 1-1 gemacht. Und dann haben wir zum Glück hinten raus noch das 2-1 und das 3-1 gemacht. Und das war dann schon noch ein cooler Abschluss. Nochmal einen Riesenpokal in die Höhe zu stemmen und auch wirklich dann maßgeblich beteiligt zu sein, im Finale da ein wichtiges Tor zu machen, und das hat schon Spaß gemacht.
Spartak drin aber ist sicher auch zur Sache gegangen dort. Danach hast du dich dem SV Mattersburg angeschlossen, damals noch Bundesliga. Mhm. Jetzt nach der Neugründung heißt der MSV, Mattersburger Sportverein, spielt in der zweiten Landesliga Mitte.
Genau.
Im Burgenland. Zu dieser Zeit bei Mattersburg gab es noch ein legendäres Interview, das ist auch viral gegangen. Major, wer ist jetzt wirklich der Feschere? Du oder der Hummels?
So, ja. Ja.
Und was hat es mit der Frage überhaupt auf sich?
Ja, keine Ahnung, warum der auf einmal so was raushaut, aber ich habe mit Mats gemeinsam gespielt, bei einer Amateure damals. Ich meine, über Mats Hummels braucht man nicht viel sagen, die Karriere, die der gemacht hat, unglaublich, Hut ab. Bin hin und wieder noch mit ihm im Austausch und auch mit seinem Vater letztens erst Kontakt gehabt. Also, ich glaube, wir sind beides fesche Burm, so habe ich damals, glaube ich, beantwortet. Und so lassen wir es auch stehen.
Wir könnten noch ewig sprechen, wir könnten ins Detail gehen. Nach Mattersburg warst du dann in der Schweiz beim FC Aarau, danach bei der WSG Tirol 2020, warst du dann kurz bei der Admira. Kurze Zeit später dann zu den Würzburger Kickers gewechselt, im Winter, glaube ich, wo dann leider der Abstieg in die dritte Liga gekommen ist. Vielleicht erzählst du uns was aus diesem halben Jahr bei den Würzburger Kickers.
Ja, gibt es nicht viel zum Erzählen, dass ich eben damals bei der Admira nicht mehr zum Zug gekommen bin. Und dann Buric, da haben dann persönliche Sachen nicht hingehört. Flyalarm war der Kooperationsverein, deswegen habe ich gesagt damals, wenn die dort einen Stürmer brauchen, Notarmann ist, dann bin ich lieber dort und helfe mit, vielleicht wirklich das Unmögliche noch möglich zu machen. Hat dann nicht funktioniert, weil dort viele Sachen nicht gut aufgestellt waren und man sieht jetzt, wo der Verein jetzt leider ist. Von dem her war es eine Erfahrung für mich als Spieler, als Mensch und auch vielleicht in Zukunft dann einmal als Trainer, wie ich es vielleicht dann in gewissen Sachen nicht machen möchte. Und deswegen, ich nehme überall was Positives mit. War halt für mich als Spieler dann so vielleicht die Karriere ausklingen zu lassen, schade, weil ich noch im Saft war, mithelfen hätte können. Aber alles gut, alles hat seinen Sinn und hat trotzdem in einer gewissen Art und Weise auch ein bisschen Spaß gemacht, dann ein bisschen mitzukicken und die großen Stadien in Deutschland zu sehen.
Bevor wir zum tragischsten Moment oder deinen Tiefpunkt deiner Karriere kommen, möchte ich wissen, was war für dich dein Höhepunkt in der Karriere, wo du sagst, das unterscheidet sich nochmal von allen anderen. Das war so leibend oder das war der Höhepunkt deiner Karriere?
Erster Titel mit Rapid war einfach ganz speziell, weil es mein erster Titel war. Ich einfach auch als Spieler da maßgeblichen Anteil gehabt habe mit den Derby-Toren, mit dem 7-0 und dann im Heimspiel gegen Altach damals bin ich im Lokal meiner Eltern weggefahren und da waren viele Rapid-Fans damals im Garten, haben ganz noch gegessen und gesagt, wir sind uns dann im Stadion und du hast halt einfach gewusst, wenn du heute gewinnst, dann bist du Meister. Und ich mache halt dann einfach das zweite Tor und das war einfach vor der West, die Stimmung im Stadion, schöner Tag, sonnig war es und das war alles für eine Party vorbereitet und das hat dann einfach wirklich geklappt und deswegen war das schon sehr speziell und einzigartig und deswegen glaube ich, war das mit Abstand einer meiner Höhepunkte in meiner Fußballkarriere.
Ich habe es schon vorher kurz anklingen lassen. Vielleicht hast du einen Moment mit deiner langen Karriere, der für dich einfach scheußlich war.
Die Niederlage im Pokalfinale damals, weil ich nicht mitwirken habe können. Ich habe mich kurz vorher, 6 Wochen vorher verletzt und der Arzt hat dann damals gesagt, ja, Diagnose Mittelfußknochenbruch und dauert lang und ja, das war einfach bitter, weil ich kurz vorher mit den Jungs das Halbfinale gegen Cottbus gefeiert habe und Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin und dann kannst du dort vielleicht nur als Zuschauer dabei sein. Riesen Dankeschön an Milan Sasic, der damals Trainer war, der einfach dann zu mir auch gesagt hat, schau, ob du jetzt fit bist oder nicht fit bist, du gibst der Mannschaft als Typ auch so viel in der Kabine, ich möchte, dass du da einfach auf der Bank sitzt, das hast du dir verdient, dass du diese Atmosphäre, das alles so aufsaugst, wie es da unten am Platz passiert. Und wir haben damals leider mehrere Verletzte gehabt, deswegen waren wir dann nicht wirklich konkurrenzfähig und das hat Schalke dann an dem Tag einfach auch wesentlich besser gemacht wie wir. Ich meine, Raul, Huntelaar, Draxler, Neuer im Tor. Also das war schon eine richtig gute Truppe von Schalke damals und die haben uns dann auch zu Recht in der Höhe, glaube ich, damals im Finale bezwungen.
Stefan, noch einmal kurz zurück zu Salzburg. Da hat es ja immer wieder oder einmal einen Torjubel gegeben, dass das Leiberl auszogen und da ist gestanden, Major is all in. Da hast du sogar drauf drucken lassen auf dein Nike Undershirt. Was hat es damit auf sich?
Es ist lustig, dass du die Frage nach der anderen Frage stellst. Ich habe mir nämlich dieses Major is all in drucken lassen fürs Pokalfinale. Und im Pokalfinale habe ich nicht gespielt, ist nicht zum Herzeigen gekommen. Und ich habe das T-Shirt aufgehoben, in die Schublade gelegt und habe mir dann einfach gesagt, mit dem Wechsel zu Salzburg, ich möchte am Ende der Saison dieses Leiberl anziehen und mit diesem Leiberl jubeln. Und das war dann im Pokal, im Cup habe ich es dann eben angezogen und habe dann einfach auch Titel feiern dürfen. Und da habe ich mir selbst dann auch gesagt, wenn ich wieder in ein Pokalfinale komme, dann möchte ich als Gewinner vom Platz gehen. Das habe ich dann damals dann wirklich zum Glück geschafft.
Du wirst immer wieder mit dem Verein Spielerpass in Verbindung gebracht. Mhm. Eine geile Sache für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Gab ja auch schon 2023 den Spielerpass Cup. Dort hast du den Verein dann schon unterstützt. Jetzt in Kürze kommt das nächste Event, habe ich gelesen. Erzähl uns ein wenig darüber bitte, um was es dabei genau geht und vor allem über deine Aufgabe bei Spielerpass.
Ich bin Botschafter, dass ich einfach den Verein Spielerpass ein bisschen nach außen transportiere, dass die ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Aber mir selbst ist es einfach auch ein Bedürfnis, Menschen mit einer Beeinträchtigung einfach zu helfen. Und ich glaube, der Sport verbindet, Fußball verbindet. Und der Spielerpass Cup in St. Pölten ist einfach mittlerweile wirklich schon so ein legendäres Ereignis, wo viele Leute hinkommen und ja, da mitspielen wollen und dabei sein wollen und es zählt einfach das Gemeinsame. Es ist jetzt nicht der Erfolg, wer unbedingt jetzt gewinnt, sondern die Spieler, die dann da unten wirklich spielen, freuen sich auch, wenn der Gegner vielleicht ein Tor macht. Ja, es klingt blöd, aber es ist so. Und das ist einfach das Schöne am Fußball, dass man einfach Freude, Emotionen gemeinsam teilen kann und jeder, der dann einfach dort auch wirklich dabei ist, ist ein Gewinner, weil es gibt wirklich viele Menschen mit sehr schlimmen Beeinträchtigungen und kommen da vielleicht von anderen Leuten nicht so diese Aufmerksamkeit, die sie einfach auch bekommen, diese Unterstützung. Und deswegen ist es schön, dass wir mit Spielerpass da einfach ein bisschen was auf die Beine gestellt haben. Vor allem Nico Kahner, Hut ab, mit wie viel Engagement der auch dabei ist. Und ja, jetzt auch als Familienvater ist es für mich oder auch als Trainer aktiv, ist es auch schwierig, da wirklich jedes Mal dabei zu sein. Ich habe auch meinen Pass, meinen Spielerpass nicht stilllegen lassen, sondern ich bin jetzt auch bei Spielerpass gemeldet als Spieler. Und hoffe, dass ich vielleicht im Frühjahr sogar noch ein Spiel dann mache. Aber der Verein ist schon eine Herzensangelegenheit und es macht Spaß. Und die Veranstaltungen, wenn man sich da immer wieder sieht und sich austauschen kann, ist schon was sehr, sehr Besonderes.
Gute Sache auf alle Fälle. Nochmal eine Zeitreise zurück in die Schweiz, wie du beim FC Aarau gespielt hast. Hast du auch eine geile Geschichte zu erzählen, vielleicht was Besonderes?
Besonders ist vielleicht auch eine der schmerzhaftesten Sachen, die ich im Fußball erleben habe können, dürfen. Bin damals nach Aarau gekommen, 6 Spiele, 0 Punkte. Und jede Mannschaft, die so einen Saisonstart gehabt hat in der zweiten Liga in der Schweiz, hat oder ist danach abgestiegen. Und wie ich hingekommen bin, habe ich gesagt, passt, ich helfe euch, ich habe Bock drauf, ich bin dabei, gute Gespräche gehabt mit dem Trainer. Und dann bei den Vertragsverhandlungen habe ich mal reinschreiben lassen, ich möchte noch eine Prämie haben für den Aufstieg. Die haben mich angeschaut und haben gesagt, Aufstieg, wir müssen schauen, dass wir nicht absteigen. Und ich so, ja, komm, schreib mal rein, mach mal. Und ist auch einer der wenigen Vereine, wo ich eine Torprämie gehabt habe.
Okay.
Hat es auch gegeben, war auch geil, ja. Und ja, wir haben eine unglaubliche Saison gespielt, einen super Herbst dann noch gehabt. Und früher, im letzten Spiel daheim, ich weiß nicht mehr, gegen wen wir gespielt haben, ich habe auf jeden Fall dann, weiß nicht, in der 80. oder so das entscheidende Tor mit dem Kopf gemacht, nach Flanke von Schneuli, Meierhofer, Kopf, zack, bumm, dann vor den Fans gestanden. Super, wir sind noch in der Barrage. Also der zweite Platz war dann für die Relegation, Barrage nennt man das in der Schweiz. Und dann haben wir die Spiele gehabt gegen den Vorletzten, das war damals Neuchâtel. Und wir haben das in 2 Spielen ausgetragen. Hinspiel haben wir in Neustadtel 4-0 gewonnen. Ein Tor gemacht, eins vorbereitet. Das Rückspiel, 3 oder 4 Tage später, daheim am Brücklifield. Sonniger Tag, alles vorbereitet, alle wollten Party machen. Wir steigen auf in die Super League. Verlieren 4-0. Und im Elfmeterschießen, da war ich dann leider schon ausgewechselt, haben wir verloren. Unser Kapitän hat verschossen. Der nächste Spieler von denen hat getroffen. Und dann haben wir im Elfmeterschießen, glaube ich, ja, ich glaube 5-4 verloren oder 4-3, wurscht. Und das war auch richtig bitter. Das war so schmerzhaft, da habe ich innerhalb von 5 Tagen alles schön im Fußball erleben dürfen. Du spielst dort auf, gewinnst 4-0. Und ich habe aber damals nach dem Spiel in Neuchâtel in der Kabine zu unserem Trainer und Co-Trainer gesagt, sage ich, hey, wir hätten die heute killen müssen. Wir hätten noch das 5. oder 6. machen müssen. Ich hoffe, dass dieses 4-0 reicht. Und die haben sich auch damals angeschaut und gesagt, ja, stimmt, hast recht, aber komm, 4-0 jetzt, seien wir zufrieden, gell? Und wie es dann im Rückspiel einfach so war, blöde Situation, Standard, Batschboom 1-0, Elfmeter 2-0, dann nochmal eine Standard 3-0 Halbzeit, wir sitzen in der Halbzeit, schauen uns alle an und denken sich, Alter, fuck, wir müssen jetzt noch ein Tor machen. Haben dann leider keins gemacht, nur noch eins gekriegt, dann wie gesagt, 4-0 verloren, Elfmeterschießen dann einfach ausgeschieden, das war extrem bitter, extrem brutal. Und ja, so ist auch der Fußball, ne? Aber trotzdem sehr lehrreich gewesen, habe tolle Menschen dort kennenlernen dürfen und ja, schade.
Nach der Schweiz bist du dann zu WSG gewechselt, wie vorher erwähnt. Müssen wir auch kurz mit Thomas Silberberger sprechen, der jetzt sein Amt bei Wartens stilllegt.
Richtig.
Direkt.
Ab Sommer.
Genau, ab Sommer. Wie war deine Verbindung zu Thomas Silberberger? Was hast du auch vielleicht von ihm lernen können? Er hat auch viel Erfahrung gehabt als Trainer. Was nimmst du da vielleicht mit?
Ja, ich war damals auch als Co-Trainer gelistet, habe ihn bei seiner Arbeit auch teilweise unterstützt, habe viel reinhören können, wie er denkt, wie er Fußball spielen lassen möchte, wie er mit den Spielern umgeht. Habe damals auch den Fitnesstrainer unterstützt bei den Laktatwerten und, die wir immer wieder gemessen haben. Lustig, dass du jetzt einfach so ansprichst. Ich habe mein erstes Spiel als Trainer oder Co-Trainer gegen Mattersburg, also WSG gegen Mattersburg am Tivoli in Tirol, in Innsbruck. Und wir haben dann 1-1 gespielt. Aber ich war damals auf der Trainerbank, weil der Thomas Silberberger eine Woche vorher einen schweren Motorradunfall gehabt hat, im Krankenhaus gelegen ist. Und ich dann mit dem Stefan Köck gemeinsam, dem sportlichen Leiter, und mit dem Co-Trainer, mit dem zweiten, auf der Bank war und dann das Spiel quasi geleitet haben. Und das war schon auch sehr speziell, weil der Köck dann damals auch gefragt hat, Stefan, was wollen wir machen hin und her? Wir waren natürlich in Verbindung, in Austausch mit Thomas, der hat aus dem Krankenhaus zugeschaut am Fernseher. Das war lustig. Also wir müssen die Sechser runternehmen, wir müssen tauschen. Bezos ist kaputt, das Swobo ist kaputt. Und ich habe dann immer reingeschrien, Bezo, geht's noch? Ja, geht, da mal drauf. Swobo, alles in Ordnung, du hast Gelb, du musst aufpassen. Pass auf, du hast schon Gelbe. Ja, 5 Minuten war Schluss, kriegt der Gelb-Rot, ne? Klassiker. Und dann haben wir im Nachhinein noch geredet, sagt er, ich habe gesagt, ihr müsst den auswechseln, aber wenn ich den Austausch mit dem Spieler am Feld habe und ihm sage, hey, geht's noch? Und er hat aber gewusst, mit der gelben Karte ist er im nächsten Spiel gesperrt. Somit, er spielt einfach durch, weil er eh wurscht, die paar Minuten drückt er noch durch. Dann halt eine blöde gelb-rote Karte kriegt. Aber waren so sehr spezielle Momente. Aber er als Typ, als Mensch, einzigartig für seine Arbeit, die er dort geleistet hat, glaube ich, kein Riesendenkmal. Er hat die WSG in der 3. Liga damals übernommen. Zweite Liga, Bundesliga, seit 5 Jahren in der Bundesliga, also mit dem Budget, mit den Möglichkeiten, die sie dort haben, macht er einfach wirklich hervorragende Arbeit und war eine sehr spannende Zeit, ja.
Ja, sind wir gespannt, wie es mit Thomas Silberberger weitergeht, welchen Verein er sich danach anschließt und ob. Mhm. Dann nach den Würzburger Kickers, also das war der nächste Verein, die Würzburger Kickers, warst du eine kurze Zeit vereinslos.
Ja.
Dann im Sommer 2022 kam der Wechsel in die Regionalliga Ost zum Krems SC. Dort auch die Rolle dann als Spielertrainer übernommen. Aber meine Frage ist, tut man sich tatsächlich viel leichter gegen die Innenverteidiger in der RLO oder entscheidender Kleinigkeiten? Hat sich der Fußball so entwickelt, dass es dann eigentlich Nuancen sind, die da entscheiden?
Ja, du sagst es. Also es ist oft so, natürlich, wenn du die richtigen Spieler rund um dich hast, so wie es vielleicht in meiner Rapid-Zeit war oder auch Salzburg-Zeit, wo du weißt, da kommen die Bälle in die Box, da kommen die Spiele über außen und du musst einfach deine Präsenz in der Box einfach nur haben. In der Regionalliga ist schon noch so, dass dort, wie gesagt, sehr gute Fußballer, die dann vielleicht in oberen Ligen schon tätig waren, dann in der Regionalliga nur noch spielen oder die es vielleicht nie geschafft haben, dann in der Regionalliga spielen über Jahre. Eine gute Liga, eine spannende Liga und trotzdem mit sehr, sehr viel Qualität. Der Grund, warum ich damals nach Würzburger Kickers nicht einen Verein gehabt habe für ein Jahr, war, dass ich gewusst habe, dass im Jänner meine Tochter geboren wird und ich einfach zu der Zeit daheim sein wollte, bei der Geburt. Ich wollte bei meiner Freundin sein, ich wollte bei der Familie sein. Und das mit Krems hat dann einfach super reinpasst. Die Tochter ist ein halbes Jahr, Krems ist nicht weit weg von meinem Heimatort, 50 Kilometer, fast hin, bis in 35 Minuten dort. Und die Chance, dort auch als Spieler, Trainer aktiv zu sein, hat mir auch extrem gut getan. War dann eh mehr eine Trainerarbeit wie Spieler. Ich wollte einfach noch ein bisschen mitkicken und spielen. Habe dann leider auch in Leomdorf das Knie wegtreten, Knieprellung gehabt, schwer, 5 Wochen nicht spielen können. Habe dann auch Corona-Infizierung damals auch gehabt in der Zeit. Also war keine einfache Zeit, aber trotzdem sehr lehrreich, sehr spannend für mich. Und mich freut es, dass der Kremser SC jetzt gerade so eine richtig gute Saison spielt mit Thomas Flögel als Trainer, mit den Spielern, die jetzt auch dort sind, hat natürlich den, ich glaube, einen, wenn nicht der älteste Durchschnitt vom Alter her, von den Kaderspielern, aber sehr erfahrene Spieler, coole Truppe und freut mich für die Jungs, dass die dort jetzt da gerade so erfolgreich sind und die Punkte Woche für Woche einfahren.
Ja, kurzer Funfact am Rande. Als du bei Krems warst, bin ich gerade das erste Mal wieder reinkommen nach meiner Knie-OP. Zweite Halbzeit habe ich ein paar Kopfballbälle gegen dich gehabt. Fast unmöglich, das zu verteidigen mit deiner Größe und mit deinem Körper. Aber man gibt sein Bestes, dass man dich irgendwie stört. Aber
haben wir 2-1 gewonnen damals?
Da war der Thomas Flögel noch bei uns Trainer.
Genau.
Geht davon aus, es war auswärts bei euch zu Hause. Ja.
Ja.
Dann kommen wir zur Abschlussfrage. Major, wo siehst du dich in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Du bist der aktuelle Individualtrainer bei der Akademie in Burgenland. Vielleicht erzählst du auch nochmal kurz, wie es dir da taugt. Habe auch gesehen, du machst eine Pro-Lizenz, der Kurs fängt im Sommer an. Mhm. Auch viel Glück dafür.
Also danke, danke.
Können wir in Zukunft mit dir als Cheftrainer rechnen?
Ja, das ist mein Ziel, absolut. Also ich möchte unbedingt Cheftrainer werden, möchte im Profibereich. Ich bin jetzt da in der Akademie hier in Burgenland Talentetrainer, P12-Trainer ist das. Bin da zuständig für die besten Spieler. Wir haben Spieler von U16, von U18, die ich individuell noch zusätzlich betreue. Und die Frage 5 bis 10 Jahren, ja, entweder in der Bundesliga in Österreich oder vielleicht in Deutschland oder vielleicht irgendwo in England. Also ich möchte einfach im Fußball vielleicht auch so eine verrückte Karriere einschlagen, die ich als Spieler gehabt habe, dass viele glauben oder sagen, hey, das würde mir nicht zutrauen, dass ich dann genau dorthin komme und diesen Weg einfach schaffe und ich hoffe, dass ich dann als Trainer auch vielleicht mal länger bei einem Verein bin wie 1,5 Jahre als Spieler, dass ich vielleicht auch mit meiner Familie dann dort eine schöne Zeit verbringen kann. Ich habe schöne Städte besuchen können, Düsseldorf, München, Nürnberg. Ich habe in London gelebt, ja, also Aarau war auch sehr schön, bis gleich in Zürich gewesen oder Basel. Also ich habe schon sehr viel gesehen, aber ich glaube auch jetzt dann natürlich, meine Freundin ist gerade hochschwanger, das zweite Kind könnte minütlich oder stündlich einfach anklopfen und sagen, hey komm, ich möchte raus. Also es ist gerade sehr spannende Zeit für mich auch privat, aber ich hoffe, dass ich dann eben in 5 bis 10 Jahren im Profibereich einfach angekommen bin als Trainer, erfolgreich und in Ruhe arbeiten kann, was im Fußball nicht einfach ist. Ich hoffe, dass ich ein gutes Trainerteam an meiner Seite habe, die mich loyal unterstützen, weil ich glaube, das ist im Fußball auch immer wichtig, dass du Leute hast, die dich unterstützen, weil alleine geht das nicht. Du hast schon so einen breiten Fächer, den du abdecken musst, ja, im Fußball, von Videoanalyse über Scouting und. Deswegen brauchst du da ein gutes Team. Ich habe da den einen oder anderen Namen schon im Kopf, wo ich sage, mit denen kann ich mir vorstellen, eine lange Zeit zusammenzuarbeiten. Und dann schauen wir einfach, wohin die Reise geht. Aber vielleicht rufst du in 10 Jahren noch einmal an und dann sitzt man da und dann kann ich über, keine Ahnung, hoffentlich 10 Jahre Profifußball als Trainer berichten. Das wäre natürlich das Schönste, wenn ich einfach sage, ich kann lange im Fußball arbeiten als Trainer und ja, habe einfach Spaß und Erfolg.
Stefan, noch einmal danke fürs Zeitnehmen, dass du dich da zur Verfügung stellst. Auch daran merkt man irgendwie, dass du trotz deinen Erfolgen sehr sympathisch und vor allem menschlich bist. Ist heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich. Hör von jeder Ecke nur positive Sachen, die dich näher kennen. Ja, danke dir dafür. Deine Abschlussworte.
Danke mal auch für die Anfrage, für die Zeit, die du durchgenommen hast, dass du extra zu mir rausgekommen bist, dann nach Mattersburg. Hat Spaß gemacht. Man sieht, du hast dich vorbereitet, hast da auch ein paar coole Facts rausgebracht, die ich selber auch noch nicht gewusst habe. Erstes Tor gegen Hadaka, in langer Tor ist geil. Ich weiß aber, glaube ich, auch noch, wie ich das Tor gemacht habe. Also da haben alle geglaubt, ich flank und habe ihn dann von einem spitzen Winkel in einen Winkel raufgehauen, außerhalb vom 16er. Also da waren schon ein paar Erinnerungen jetzt auch wieder dabei. Ja, ich wünsche allen Zuhörern einfach Gesundheit und glaube, dass das Wichtigste im Leben einfach auch die Gesundheit ist, dass sie ihre Zeit genießen sollen mit ihren Freunden, mit ihren Familien, so stressig der Alltag auch oft ist, dass sie in gewissen Sachen irgendwo ihre Ruhe finden. Ich finde die Ruhe, wenn ich unten am Fußballplatz bin mit den Jungs, das macht mir am meisten Spaß persönlich, wo ich einfach auch abschalten kann, so stressig der Alltag auch ist, vielleicht auch daheim einmal, dass du dann einfach wirklich sagst, in deinem Beruf, da gehst du auf, da hast du Spaß, da hast du Freude. Und natürlich, ich bin draußen in der frischen Luft, aber na, das ist für mich einfach schon so auch ein, ich bin extrem dankbar, dass ich seit, oder dass ich 18 Jahre Profi war und jetzt als Trainer arbeiten kann und darf. Und das erfreut mich mit sehr viel, ja, ein bisschen Stolz auch, aber einfach, wie gesagt, tagtägliche Freude, in diesem Beruf tätig zu sein. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man tagtäglich aufsteht und Freude hat an dem, was man macht. Und das möchte ich den Zuhörern einfach mitgeben, dass sie einfach mit Freude und mit Spaß durchs Leben gehen und jeden Tag genießen.
Danke dir, Stefan. Das war Folge 4 von Korwalds Podcast, die Drittliga Akustik. Und wie immer hoffe ich, wir hören uns bei Folge 5 wieder.
Endstation. Bitte alle aussteigen.